Als ich aus meiner Erkrankung sozusagen ins Leben zurückgekommen bin und somit auch in die Arbeit zurückkam, habe ich erst auf Anraten meiner Ärztin mit einer halben Stelle angefangen. Und nach einem sehr schönen Gespräch mit meinem Superintendenten haben wir uns darauf geeinigt, dass ich montags und dienstags frei mache, was ist natürlich sehr schön, und von mittwochs, donnerstag, freitag, sonntag und sonntag arbeite. Okay, nach einiger Zeit habe ich gedacht, ja, jetzt hast du Montag und Dienstag frei, jetzt könntest du eigentlich das schon tun, was du dir eigentlich für den Ruhestand vorgenommen hast, dich nämlich wieder an der Universität in Oldenburg einschreiben und Philosophievorlesungen zu besuchen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich an der Uni Oldenburg als Gasthörer für das Fach Philosophie eingeschrieben, weil ich mich schon seit Beginn meines Studiums eben für dieses Fach sehr interessiert habe und sehr interessiere. Und ich meine, dass wir als Menschen von den Antworten der Philosophen, die über die Fragen des Lebens sehr intensiv nachdenken und ihre Antworten finden, dass man davon gut lernen kann. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich das auch in meinen Predigten fruchtbar machen kann, wenn es darum geht, das als Glauben zu formulieren, was ich meine, aus den Texten der hebräischen und griechischen Bibel als glaubenswichtig herausgelesen zu haben. Ich besuche also eine Ringvorlesung Philosophie jeden Montag von 14.15 Uhr bis 15.45 Uhr. Und so kommt es, dass ich nicht jedes Mal, aber doch relativ häufig, fast immer neben der gleichen Person zu sitzen komme. Es ist ein freundlicher Mann, er wirkt jedenfalls freundlich, geschätzt ein bisschen älter als ich. Also das ist überhaupt so, wenn Sie jetzt denken, ich säße da in der Vorlesung mit lauter jungen Studenten, dann ist das verkehrt. Wenn ich da so reinkomme in diesen großen Hörsaal, dann sitzen da mindestens 100, wenn nicht mehr, Grauköpfe, alle jenseits von 60. Und das sind alles Frauen und Männer, die an den Grundfragen des Lebens interessiert sind, die Kant mal so abschließend formuliert hat: Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen? Und dann die grundlegendste aller Fragen: Was ist der Mensch? Ich sitze also meistens neben der gleichen Person. Wir begrüßen uns freundlich, sitzen dann mehr oder weniger hörend nebeneinander und verabschieden uns wieder ebenso freundlich. Aber eines Tages, ja, aber ich weiß nicht, ist es die Gunst der Stunde, der glückliche Moment oder ein Geschenk des Himmels, aber es ist so, dass wir eines Tages miteinander ins Gespräch kommen. Der jüdische Philosoph Emanuel Levinas sagt, das ist das sprechende Antlitz eines Menschen, das den Anfang eines Gesprächs möglich macht. Und da kann man ja sich ja auch vorstellen, das Gesicht eines anderen Menschen kann uns entweder freundlich entgegenkommen, aufgeschlossen, oder es ist total verschlossen und abweisend. Dann fängt man sowieso kein Gespräch an. Aber seins ist freundlich und meines sowieso. Das musste jetzt sein. Wir kommen also ins Reden, und wenn man mit jemandem redet, dann öffnet man sich füreinander. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal deutlich geworden ist. Also ich fange an zu erzählen und öffne mich dem anderen. Man erzählt ja aus seinem Leben. Ich also von mir, aus meinem Leben, und er aus seinem Leben. Und witzig war dann, wir stellen fest, dass wir beide Theologen sind. Das war natürlich schon mal cool, da hatte man so eine Gesprächsgrundlage. Und beide Interesse haben an Philosophie. Also wir öffnen uns füreinander und bringen den anderen mit dem eigenen Leben in Kontakt. Und indem wir dem anderen aus dem eigenen Leben erzählen, transportieren wir mit unseren Worten ja ein ganzes schon gelebtes Leben, also meine Einstellung, meine Überzeugung, meine Meinung, meine Erfahrung, auch mein psychisches Muster. Der andere bekommt also mit seinen Worten, mit meinen Worten Anteil an dem, wie ich geworden bin. Und ich natürlich auch an seinem. Sprechen, ich weiß nicht, ob Ihnen das so schon mal so deutlich war, aber Sprechen ist ja nicht ein Austausch oder nicht nur ein Austausch von Worten. Sprechen ist ein Austausch von Leben. Grundlage unseres Kontaktes ist natürlich die menschliche Freiheit. Die Freiheit, in der ich mich dem anderen zuwende und die Freiheit, in der andere sich mir öffnet. Und in dieser Freiheit wohnt immer so ein gewisses Risiko, weil wenn Sie jetzt mit einem fremden Menschen ins Gespräch kommen wollen, dann wissen Sie ja nicht genau, wird er auch auf mein Gespräch eingehen oder nicht. Er könnte es ja auch abweisend ablehnen. Aber dieses Wagnis muss die Freiheit eingehen, ohne dem gibt es kein Gespräch. Und ich beginne mich für diesen Mann, so neben mir, der immer schon neben mir saß, montags nachmittags zu interessieren. Und durch mein Interesse ändert er sich für mich. Aber auch ich ändere mich, weil ich ja einen fremden Menschen, einen neuen Menschen in mein Leben einlasse. Er tritt in mein Leben ein und ich trete in sein Leben ein. Ich gewähre ihm Einblick und Einfluss in mein Leben. Und interessant ist doch, mein Interesse für diesen mir fremden Menschen bewirkt, dass ich möchte, dass es ihm gut geht. Und indem ich möchte, dass es ihm gut geht, gestaltet sich eine Form von Liebe. Das ist natürlich anders zwischen Mann und Frau, das ist eine zwischen Mann und Mann, zwischen Freund und Freund. Und es gilt der alte Grundsatz, eine Sache oder ein Mensch wird so weit erkannt, wie er geliebt wird. Also das Erkennen einer Sache oder das Erkennen eines Menschen hängt an der Intensität meiner Liebe. Dieser Satz wird nachher noch ein bisschen wichtig werden. Aber indem ich den anderen in Liebe erkenne, erkenne ich auch sein Wesen, seinen Geist. Ich erkenne, wessen Geistes Kind er ist. Auch die Geister zweier Menschen, wenn Menschen sich begegnen, müssen sich abgleichen und zueinander finden. Ich könnte, glaube ich, nie mit einem Menschen übereinkommen, der extreme Gedanken hätte, rassistische Ansichten verfolgte, das wäre nicht mein Geist. Aber mein Montagsnachbar hat einen sehr offenen und sehr milden Geist, ist also eine sehr, sehr angenehme Persönlichkeit. Damit eine solche persönliche Begegnung, in der ein Mensch aufgeschlossen und zu einem Mensch deines Lebens wird möglich ist, braucht es natürlich so etwas wie ein Grundvertrauen. Und dass wir Menschen ein Grundvertrauen haben, das gehört zu unserem Dasein als Mensch unbedingt dazu. Ohne dieses Grundvertrauen wäre menschliches Leben überhaupt nicht möglich. Ich versuche das zu begründen. Unser menschliches Leben funktioniert so, dass wir immer in die Zukunft hinein leben. Okay? Wir leben immer in Zukunft hinein. Und indem wir uns in die Zukunft hinein bewegen, gehen wir immer einen Schritt über das hinaus, was wir kennen. Mit Zukunft gehen wir immer einen Schritt ins Ungewisse, weil wir das ja nicht in der Hand haben. Okay? Okay, das ist okay. Aber um diesen Schritt ins Ungewisse gehen zu können und über das uns Bekannte hinauszugehen, braucht es Grundvertrauen. Aus unserer Gegenwart heraus können wir uns die Zukunft nicht erschließen. Und deshalb gehen wir den nächsten Schritt immer in einem großen Vertrauen und immer in der Überzeugung, wenn ich jetzt aus der Kirche rausgehen werde, gehe ich in der Überzeugung aus der Kirche raus, dass das gut gehen wird. Ich rechne ja nicht damit, dass mir gleich ein Stein auf die Glocke fällt. Das Dasein ist so eingerichtet. Übrigens ist eine personale Begegnung zu unterscheiden von einer funktionalen Begegnung. Eine funktionale Begegnung haben Sie zu Ihrem Handwerker oder zu Ihrem Bankberater oder zum Einkäufer, Verkäufer, wie auch immer. Da interessiert mich immer nur die Funktion eines Menschen, aber in der personalen Begegnung interessiert mich der Mensch als Mensch. Unabhängig von dem, was er kann und was er ist. Inzwischen ist mein Montagsnachbar aus der Philosophie schon mal hier im Gottesdienst gewesen mit seiner Partnerin, einem Gottesdienst, den ich gehalten habe. Das fand ich natürlich sehr schön. Und ich war mit meiner Frau zu seinem Geburtstag geladen. Und natürlich ist diese Bekanntschaft für mich auch sehr schön, weil er lebt in Oldenburg und ist immer ein bisschen vor mir in der Vorlesung und hält mir einen Platz frei. Warum beginne ich diese Predigt mit der ausführlichen und inhaltlichen Schilderung einer neuen Begegnung? Das fragen Sie sich ja bestimmt. Warum erzählt er das so ausführlich? Ja, weil ich so deutlich machen kann oder es deutlich machen zu machen versuche, wie es in der Begegnung zwischen mir und wir sind hier in der Kirche, Jesus Christus ist. Ich zitiere nur ein paar Spitzensätze aus dem Predigttext Epheser 3. Da geht das einmal so. Dass Christus also durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Und zweitens, und so könnt ihr mit allen Heiligen auch die Liebe Christi erkennen, die alle Liebe übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen. Aber ich glaube, das ist erstmal das Ziel unseres christlichen Lebens, dass wir erfüllt werden mit Gottesfülle. Und die Gottesfülle, mit der wir erfüllt werden, ist eigentlich nichts anderes als die Liebe. Das ist die Liebe, die wir für Jesus empfinden, die durch Jesus in uns lebt und die wir mit Jesus ausstrahlen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, nach dem Philosophen Levinas ist das sprechende Antlitz eines Menschen der Ausgangspunkt einer jeden Begegnung. Und darum die Frage, die muss man sich ja mal stellen, wenn man es mit Jesus zu tun hat, aber dann ist die Frage, kann man jemanden lieben, dem man niemals persönlich begegnet ist? Ich glaube, man kann. Also mir ist das relativ deutlich geworden bei werdenden Eltern. Sie sind ja wahrscheinlich alle mehr oder weniger Eltern. Und sie haben ihr Kind schon geliebt, obwohl sie das noch nicht kannten. Sie haben das vielleicht auf einem Monitor des Ultraschalls gesehen, aber was da schlussendlich rauskommen würde, das wussten sie nicht und sie haben das Kind doch geliebt. Also wir können jemanden lieben, den wir noch nicht gesehen haben. Und so ist das auch mit Jesus, weil wir von ihm gehört haben, weil Menschen von ihm erzählt haben. Aber es muss, glaube ich, wie in der persönlichen Begegnung auch, ein Geschenk des Himmels geben, dass Jesus für uns interessant wird und wir anfangen, uns nach ihm zu erkundigen und ihn für uns aufzuschließen, lesend, hörend, seines sprechenden Antlitzes gewahr werden. Und dann werden wir sehen, dass Jesus ein freundliches, ein zugewandtes, ein liebevolles Gesicht hat und wir werden es merken, dass er offen ist für jede Kommunikation. Und hier wird nochmal dieser Satz wichtig, dass wir das, was uns interessiert, so weit erkennen, wie wir es lieben. Weil umso viel mehr wir Jesus lieben, umso viel vertrauter, umso viel inniger wird er uns. Und je inniger Jesus uns wird, umso viel mehr wird die Gottesfülle als Liebe in uns leben. Es sollte durch diese Gottesfülle, die Liebe dazu, als Liebe dazu kommen, dass unser eigenes sprechendes Antlitz vor Liebe ausstrahlt und dass es Liebe ausstrahlt. Und diese Begegnung mit Jesus Christus ist immer personal, die ist nie funktional. Und indem sich Jesus mir durch meine Liebe ausschließt, öffne ich mich für ihn. Und er kommt mir näher. Und um mit dem Kirchenvater Augustin zu sprechen, Jesus kommt mir näher, als ich mir selber nahe bin durch meinen Glauben. Durch meinen Glauben wohnt Jesus Christus in meinem Herzen. Und das Herz, also ist schließlich der Motor eines Menschen, wenn der Motor nicht schlägt, dann lebt der Mensch nicht mehr. Mit Jesus schlägt und lebt es christlich. Und es ist der Geist Christi, der in mir lebt. Und durch den ich prüfe, was ich denke, ob das, was ich denke, ob das, was ich tue und ob das, was ich sage, auch diesem Jesusgeist entspricht. Ob ich also lebe, was ich glaube. Ob ich wirklich in dieser Liebe verwurzelt und gegründet bin, wie es in unserem Predigttext heißt. Und ich finde, auch bei Jesus ist das so, dass ich möchte, dass es ihm gut geht. Also jetzt nicht gesundheitlich oder so, da habe ich keinen Einfluss drauf. Aber in dem Sinne, ich möchte gerne, dass Menschen, die es mit mir zu tun haben, mit denen ich es zu tun habe, ihn akzeptieren und ihn respektieren. Und wenn jemand aus meinem Bekanntenkreis Jesus lästert, dann trifft mich das persönlich. Das ist nicht einfach nur ein Außenstehender, dann merke ich, der ist in mir drin. Ich weiß, wie nahe sein Geist mir ist. Und durch den Hinweis auf unser Leben als Weg und Schritte in die unbekannte Zukunft habe ich ja zu begründen versucht, dass wir mit einem sogenannten Grundvertrauen leben, das unbedingt zu unserem Dasein dazugehört. Und in diesem Grundvertrauen leben wir auch mit der Überzeugung, wir haben das ja nur gehört, wir leben aus dem Wort, aber wir leben mit der Überzeugung, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und so wie das bei unserem Weg aus der Kirche oder aus dem Haus keine Gewähr gibt, dass mir nicht doch eine Dachziegel aufs Haupt fällt, so gibt es keine Gewähr dafür, dass Jesus Christus die Wahrheit Gottes ist. Die Gewähr gibt es nicht. Die Reformatoren haben immer schon zwischen der Securitas als Sicherheit und der Certitudo als Gewissheit unterschieden. Für unser Leben in die Zukunft hinein gibt es schließlich keine Sicherheit. Es kann immer etwas passieren. Aber es gibt die Gewissheit, es gibt die Erfahrung nämlich, dass Jesus Christus in unser Herz gezogen ist und dort auf immer lebt. Und es gibt auch unsere Erfahrung, dass wir durch unsere personale Begegnung mit Jesus Christus zu einem anderen Menschen geworden sind, dass wir anders denken, dass wir anders reden, dass wir anders handeln. Personale Begegnung verändert einen Menschen immer. Und was denn, wenn diese personale Begegnung mit Jesus Christus stattfindet? Und das ist der Schluss, ist das Wunder des Glaubens, dass wir durch die Begegnung mit Jesus Christus verändert werden und dass er in unserem Herzen lebt. Und ich glaube, das ist etwas, was der Predigttext uns heute sagen wollte oder sagen will. Amen.